Hörst du mich? Ja, ich kann ein Piano einspielen.
Oh, guck mal. Wahnsinn, was du alles kannst.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Namen so richtig haben wir nicht gefunden, aber ich kenne den Namen meines Gegenübers, Caro.
Hi, ich kenne deinen Namen zum Glück auch. Hi Nico, ich bin sehr froh, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Aber diesmal mit unserer Hörerschaft zu unserer ersten Podcast-Folge.
Ich finde es total verrückt. Ich meine, wir haben uns jetzt gerade kurz im Vorgespräch schon drüber unterhalten, wie aufgeregt man ist, wenn man den Aufnahmebutton drückt.
Das ist Wahnsinn.
Ja, es ist ja kein Live-Fernsehen, was wir hier betreiben, ne? Also wir nehmen ja einfach auf und wir können jederzeit auf Stopp drücken und ihr wüsstet nicht mal, ob das jetzt gerade nicht vielleicht schon der 20. Versuch ist, den wir hier aufnehmen.
Ja, es ist wirklich komisch, dass irgendwie direkt nur bei dieser Idee, dass irgendetwas aufgezeichnet wird, der Puls steigt und man das Gefühl hat, man wird irgendwie gekünstelt und ja, will irgendwie eine perfekte Leistung bringen.
Wir sind beide ein bisschen aufgeregt, freuen uns aber auch sehr drauf, weil dieser Podcast ist vielleicht auch so ein, ja, ich will es fast schon pathetisch sagen, ist ein kleines Herzensprojekt, was wir haben.
Wirklich der Wahnsinn, wie viel Energie und Herzblut wir bereits schon reingesteckt haben, weil uns das total Spaß macht und wir irgendwie als Gesprächsteam so gut funktionieren. Und wir haben einfach festgestellt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten auch so in unserer beruflichen und aber auch in der privaten Entwicklung vielleicht schon wir haben.
Ja, und das ist verrückt, weil eigentlich kennen wir uns gar nicht lange.
Ja.
Also willst du kurz erzählen, wie es dazu kam und wie lange wir uns vielleicht kennen?
Ja, sehr gerne. Wir kennen uns über meine Herzensfreundin, die ich seit 2008 kenne und die glücklicherweise deine Herzensdame geworden ist.
Ja, ist spannend, ne? Und das ist noch gar nicht so lange her, dass wir beide uns das erste Mal gesprochen haben.
Nee.
Ich würde mal grob sagen, das ist vielleicht 5, 6 Wochen her. Kommt das hin, würdest du sagen?
Ja, kommt hin. Und wir haben uns in Persona nur 2,5 Stunden bisher gesehen, aber schon viel, viel mehr Stunden gequatscht.
Ja, wir haben mehr Stunden gequatscht, als wir uns in live gesehen haben. Und lass uns doch einfach mal einsteigen damit, dass wir darüber sprechen, was wir eigentlich von dem jeweils anderen wissen. Weil das ist eigentlich, das ist irgendwo schon eine Menge, aber auch noch nicht allzu viel.
Ja, das Witzige ist, dass wir viel mehr über Gedanken und Seelenzustände kennen, als über tatsächlich so den Background oder den Werdegang, oder?
Und das ist letztendlich dann ja auch der Grund für diesen Podcast. Caro, ich hab ein paar Dinge notiert, die ich über dich weiß. Ja? Und die haue ich jetzt mal raus. Ich weiß, dass du aus Köln kommst. Ich weiß, dass du, dass wir fast gleich alt sind. Ich glaube, du bist älter als ich.
Ich bin Jahrgang 82. Wie sieht es bei dir aus?
Ich bin Jahrgang 83. Guck mal, wann genau? Also wir sind so nah beieinander. Ich glaube, da müssen wir über die Monate sprechen.
Das stimmt. Ich bin Juni-Kind, Ende Juni.
Okay, ich bin November-Kind. Das heißt, es ist fast ein halbes Jahr älter als ich.
Und weiser.
Ein halbes Jahr weiser, würde ich sagen.
Mindestens.
Ich weiß, dass du 2 Kinder hast.
Ja.
Ich weiß, dass du, und da musst du mich eventuell korrigieren, ich weiß, dass du selbstständige Illustratorin und Grafikerin bist. Ist das richtig?
Ja, es ist spannend, dass du das so benennst, weil das kollidiert sehr stark mit meiner Selbstwahrnehmung. Ich kann mit der Bezeichnung Grafikdesignerin umgehen, weil ich das studiert habe. Illustratorin fällt mir noch mega schwer, weil obwohl ich Illustrationen herstelle und verkaufe, bezeichne ich mich selten als Illustratorin, weil das so ein Ziel vor mir ist, als Illustratorin erfolgreich zu sein. Aber ich habe so eine gewisse Sparte im Blick und kann daher mich noch nicht mit gutem Gefühl so nennen. Total verrückt.
Ach, das ist verrückt. Da muss ich jetzt trotzdem kurz eine Nachfrage stellen. Also du bist, für mich bist du ja Illustratorin, weil du verkaufst Illustrationen.
Macht ja auch Sinn, ja.
Das ist ja, also ist ja genauso wie der Autor, der ein Buch schreibt, der ist ja auch Autor. Ja. Und der ist nicht erst ein Autor, wenn er das Buch fertig hat. Aber ganz kurz, du hast ein Problem damit, dich Illustratorin zu nennen, warum? Weil du hast irgendein Ziel vor Augen, was du nicht erreicht hast.
Genau, es ist total, das ist ganz spannend, dass du jetzt alleine bei dieser kurzen Vorstellung, kommen wir jetzt direkt auf die Themen, die unser Podcast aufgreifen soll. Also komplexe Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Ziele, die wir erreichen möchten, Downgrading und so weiter. Als junge Studentin war ich immer so, oh, ich möchte so gern mal irgendwann Illustratorin sein. Ich möchte unbedingt ein Kinderbuch gestalten und ich würde so gern nur von Zeichnen leben. Und dann habe ich aber von Beginn an eigentlich zeichnen dürfen. Das waren meistens eher erstens kleinere Projekte. Zweitens waren das meistens Editorial-Illustrationen. Also was bedeutet, dass es mehr in die Marketing- und Werberichtung ging. Also sei es ein Maskottchen, sei es in einem Logo drin, sei es Bücher, aber immer nur so kleinere Sachen. Also nie jetzt so das Riesenbuchprojekt. Aber ja, klar, es ist trotzdem eine Illustration und ich habe als Illustratorin gearbeitet.
Das heißt aber, Illustratorin ist ja dein Haupterwerb, wenn man so will, ne? Also die Tätigkeit, die du eigentlich hauptsächlich tun willst.
Das möchte ich, aber mein Haupterwerb ist eigentlich Grafikdesign. Also das ist so das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe.
Für mich als Außenstehender alles das Gleiche. Musst du später vielleicht nochmal genau erzählen, wo da die feinen Nuancen, ja, die Unterschiede liegen. Du hast noch einen anderen, ja, Beruf, der dich eigentlich für unseren Podcast, ja, absolut qualifiziert. Denn du bist Logopädin, wie ich im Vorgespräch erfahren, ja, habe.
Das ist verrückt, oder?
Was genau,
ja,
ist das?
Also, ja, aber da könnte ich ja jetzt auch wieder ein paar Folgen zu machen, weil das echt ein sehr spannender Bereich ist. Ich habe, nachdem ich ein paar Jahre als Grafikdesignerin gearbeitet habe, habe ich sehr gestruggelt mit dem Thema Sinnhaftigkeit. Also ich habe nach meinem Jahr in Australien, ich habe ein Jahr in Australien gearbeitet, in einer Kölner Werbeagentur angefangen. Da war ich 25 und ich muss sagen, da habe ich wirklich ziemlich miese Erfahrungen gemacht. Und da wurden viele Klischees erfüllt, die man so über die Werbebranche kennt.
Okay, warte, ganz kurz, das finde ich total spannend. Was sind das für Klischees, von denen du da sprichst?
Von der verkorksten Nase bis hin zu dem cholerischen Chef, der dir auf der Weihnachtsfeier sagt, dass der Agentur gut geht, wenn die zwei dicken Chefkarren noch vor der Agentur stehen. Der dir sagt, Privatleben hat hier keinen Platz, auch wenn du gerade eine 15-Stunden-Tag hinter dir hattest und um 1 Uhr nachts noch in der Agentur sitzt. Und ja, so ganz viele Intrigen und also ganz spannende Dinge, die man eigentlich gut in irgendeine Sendung packen könnte. Das war so mein Einstieg in den Beruf Design und ich war einfach total desillusioniert. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Dem hast du dich jetzt verschrieben, das willst du jetzt die nächsten 40 Jahre machen, war erstmal wirklich richtig deprimiert. Also es war für mich,
Ich finde das spannend, dass diese Szene offenbar so funktioniert, ne? Das ist ja, wie du schon selber sagst, das ist ja einmal das Klischee, was man davon hat.
Also es kann auch einfach sein, dass ich Pech hatte. Ich habe ja inzwischen auch in mehreren Agenturen gearbeitet als Freelancer und so und habe ja auch mit vielen Leuten aus der Branche gesprochen. Einige Klischees sind immer wieder zu finden und ich glaube, da kann sich kaum eine Agentur von befreien, weil man hat einfach auch den Existenzdruck. Ganz, ganz viele Agenturen brechen weg, weil sie einfach einen großen Kunden verloren haben und dann ist dann aus und du kannst dich mit den restlichen Kunden nicht über Wasser halten und deswegen geben die natürlich den Druck weiter. Aber was ich schon krass finde, ist diese Selbstaufwertung oft. Also wir haben immer so schön gesagt, dass man am offenen Herzen operiert. Und das war für mich immer so absurd. Man macht irgendwie ein Kundenmagazin über was weiß ich, Gartenzäune und dann wird da geredet, als würde man irgendwie, oh mein Gott, das darf auf keinen Fall hier irgendwie ein Zentimeter zu weit rechts sein und zu links. Und ich bin auch ein Perfektionist und ich vertiefe mich auch sehr in die Materie und tüftel da gern dran rum. Und natürlich muss der Kunde zufrieden sein, aber wie untereinander miteinander gesprochen wird, also wie dann die Hierarchien innerhalb von Agenturen teilweise aufgebaut sind, das ist schon absurd manchmal.
Ja, und das passt ja irgendwie auch nicht zusammen mit dem Produkt, was man da erstellt. Ne? Also auf der einen Seite, wie du schon sagst, will man da, also schubst man Zentimeter irgendwo hin und her auf Bildern und so, ne? Und da muss alles perfekt sein. Aber dann selber baut man eine Hierarchie auf, die alles andere als perfekt ist. Also wo man ja auch heutzutage weiß, dass das so einfach nicht funktioniert und man so ja auch nicht mit Mitarbeitern.
Also man muss dazu sagen, das war halt vor fast 20 Jahren. Ich glaube, da hat sich schon viel getan, auch in dem Bewusstsein, dass man Mitarbeiter auch gut behandeln muss, damit die bleiben, damit auch einfach eine Langfristigkeit entsteht, die auch dem Kunden ja wieder zugutekommt. Also ich glaube, das war halt eine totale Durchläuferagentur. Und die hat jetzt auch nicht mehr die 50 Mitarbeiter. Inzwischen sind es, glaube ich, nur noch 8 Mann oder so. Und das ist, glaube ich, auch nicht langfristig gedacht. Man muss ja inzwischen, weiß man ja, dass eine Führungsqualität auch aus anderen Aspekten besteht als aus cholerischem Macho-Gehabe. Und in meinem Bewerbungsgespräch, ich mit meinen kleinen 25, kam gerade aus Australien, hatte da irgendwie eine gute Zeit gehabt, habe mich vorgestellt mit meiner Mappe und dann hat mich der Big Boss erstmal 5 Minuten angestarrt, ohne zu reden, ohne mich zu begrüßen, einfach nur hingedeutet, ich soll mich da auf den Stuhl setzen und dann habe ich einen eiskalten Blick abgekriegt. Und er wollte gucken, kann das kleine Mäuschen das? Kann ich hier die zum Heulen bringen oder wie sieht's aus? Und dann habe ich halt zurückgestarrt. Oh ja, also richtig sexistisch. Also
richtig Klischee, richtig. Sexistisch. Ja. Also wirklich das, was man, also jegliche schlechte Vorstellung, die man von so einer Agentur hat, offenbar erlebt. Ja. Und das war dann auch, also das war der Grund für dich dann auszusteigen und zu sagen, okay, ich mache was komplett.
Also erstmal habe ich mich danach selbstständig gemacht, das war der Grund dafür. Weil ich dachte, nee, also das muss ich, das halte ich auch gar nicht aus emotional. Ich war wirklich sehr deprimiert in der Zeit. Und also ich habe es ein Jahr, ich glaube 15 Monate habe ich es da ausgehalten, weil ich dachte, du musst ja wegen Lebenslauf, du musst ja was vorweisen und bla. Und ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich dachte, ja komm, ne, dann also kriegst schon Kunden, ne, kannst da einfach irgendwie, ich hatte schon immer Kunden, auch während des Studiums habe ich schon Logos gestaltet für irgendwen. Ja, war da irgendwie optimistisch und habe dann halt mich so ein bisschen da so wohlgefühlt mit meinem in den Tag leben und ein bisschen was arbeiten hier und da. Hab dann nach einem Jahr mit einer Freundin ein Büro zusammen aufgemacht. Und also, was heißt zusammen? Wir haben eine Bürogemeinschaft gehabt und das war richtig, richtig schön. Also, wir haben uns da so ein bisschen verwirklicht, haben unser süßes kleines Altbaubüro gehabt und dann wurde sie schwanger. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach trotzdem noch nicht glücklich angekommen bin. Ich habe ganz schwer immer in den Tag gefunden, habe ein Thema, was auch für unseren Podcast sehr wichtig sein wird. Ich habe sehr stark prokrastiniert, habe Dinge verzögert. Ich habe in der Zeit meinen Freund kennengelernt, meinen jetzigen Mann. War dann lange bei dem in der WG morgens immer, war irgendwie nie vor 11 im Büro. Und okay, es catcht mich nicht. Ich bin nicht Feuer und Flamme. Und ich habe einfach mir nicht vorstellen können, dass ich mein Leben lang, mein Berufsleben lang, immer vorm Rechner sitzen soll und dann da einfach blind irgendwie gestalten soll. Das war für mich so hohl. Und habe so gedacht, nee, also du bist jetzt, da war ich 27, du bist jetzt 27, 28, irgendwie musst du was anderes machen. Mir fiel aber immer nie so richtig ein, was. Und dann habe ich mit 29, hatte ich plötzlich die Eingebung und dachte, boah, was mit Menschen, ne? Irgendwie kam ich auf Logopädie. Weil mein Bruder tatsächlich als junger Mann ein ziemliches Aha-Erlebnis durch die Logopädie hatte. Der hatte eine Fistelstimme, das wird kaum jemand was sagen. Das ist bei jungen Männern, die den Stimmbruch nicht überwinden. Das ist so ein, ja, also blöd gesagt, klingt es wie so eine Mickey-Maus-Stimme. Und genau, dann war er ein paar Mal bei einer Logopädin, so 3-4 Mal und zack, war in einer Bruststimme drin und konnte ganz normal reden und es hat sein Leben komplett verändert. Ja.
Okay. Ja. Gib uns mal einen kurzen Einblick. Was macht man da? Sind das dann Übungen, die man macht oder wird da, also sind wahrscheinlich Übungen.
Genau, also dieses spezielle Thema ist jetzt sehr besonders. Also ich kann nur aus meiner Ausbildung sagen, Stimmtherapie ist halt ein sehr umfangreicher Bereich. Es gibt verschiedene Formen von Stimmstörungen, die Menschen sehr einschränken, weil klar, unsere Kommunikationsinstrumente sind natürlich enorm wichtig für unser soziales Leben. Das führt so weit, dass du halt teilweise gar nicht reden kannst, weil deine Stimme so belastet ist, dass du, das nennt man Aphonen, also dass man wirklich gar keinen Ton mehr rauskriegt. Und du kannst halt über Übungen, durch Körperübung, durch Körperwahrnehmung, durch Stimmwahrnehmung, durch Lockerungsübungen, durch Gesangsübungen wirklich die Stimme so weit wieder lernen zu kontrollieren und zu steuern, dass du da dann erfolgreich wirst, ja.
Ein Einrenken der Stimme.
Bitte. Einrenken der Stimme, ja. Ja, so wie Physiotherapie der Stimme, ja.
Ja, genau, so stelle ich mir das vor.
Ja. Also. Ja, und genau, und da bin ich dann darauf gekommen, weil ich das so bemerkenswert fand, dass man Menschen so krass helfen kann. Und dann habe ich gedacht, boah, krass, ja, das ist ein Beruf. Das ist was, wo du wirklich was tun kannst, was sinnhaftig ist. Und habe mich dann informiert und war relativ schnell sicher, dass ich das machen will. Und habe dann mit 30 meine Ausbildung zur Logopädin angefangen.
Wir waren da stehen geblieben, dass ich dich vorgestellt habe. Also, wir haben uns ja, als wir uns vor ein paar Wochen das erste Mal unterhalten haben, haben wir relativ schnell festgestellt, dass uns eigentlich das gleiche Thema plagt. Du hast es eben schon angesprochen, das ist nämlich Prokrastinieren.
Oh ja.
Und das ist was, das ist ein Punkt, das ist mein letzter Punkt, den ich über dich jetzt hier notiert habe, den ich noch weiß. Nämlich, dass du damit auch große Probleme hast. Vielleicht erzählst du mal kurz da zwei, drei Sätze zu, was dich da... Ja,
sehr gerne. Das ist tatsächlich gerade momentan ein riesen, riesen Kraftrauber irgendwie, habe ich das Gefühl. Das war bei mir schon immer Thema. Ich glaube, jeder Mensch kennt das so ein bisschen. Dieses klassische, man hat eine Prüfung vor sich und putzt erstmal die Bude blitzblank. Ich glaube, das kennen sehr viele. Ja, bei mir ist das in wirklich jeglichen Bereichen. Also ich habe jetzt, seitdem ich Kinder habe, oft das Wort Übergänge gehört. Und Übergänge sind halt einfach die Abschnitte, wo man im Grunde in einen anderen Aktivitätszustand kommt. Sei es jetzt, du wirst wach und willst aus dem Bett oder du bist wach und willst ins Bett oder du beginnst ein Projekt, willst das nächste beginnen. Beenden und anfangen. Verabschieden, begrüßen.
Das heißt, der Punkt, wo du prokrastinierst, ist immer in diesen Übergängen. Kann man denn damit prokrastinieren, mit einer Sache nicht aufzuhören? Oder ist es der Beginn einer neuen Sache, die danach eigentlich folgt, was man dann tut?
Genau. Ich glaube, die Prokrastination liegt dann darin, dass du die Aktion nicht sein lässt, weil du dann ja das Folgende hinauszögerst.
Ah, okay. Das heißt, in der bestehenden Aufgabe, in der du gerade drin steckst, obwohl du eigentlich wüsstest, du müsstest jetzt zur nächsten Aufgabe übergeben, verharrst du dann, du machst sie weiter. Das ist dann zum Beispiel das Aufräumen der Küche oder das Putzen des Bads oder was auch immer. Du schiebst den Start der nächsten Aufgabe heraus.
So genau, eigentlich. Ja. Ja. Warum auch immer. Es ist manchmal noch nicht mal, weil man das irgendwie blöder findet oder so, sondern einfach, weil man gerade in dem verharrt, was man gerade tut. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch total viele verschiedene Varianten von Prokrastination und wahrscheinlich auch verschiedene Schweregrade. Das musst du gleich auch nochmal von deiner Sichtweise erzählen. Aber ich habe noch ein witziges Beispiel, was so ein typisches Thema meiner Familie ist, komplett. Da rasten unsere Männer immer voll aus. Meine Schwester und ich, wenn wir uns verabschieden, da kannst du eine halbe Stunde auf jeden Fall locker noch mit rechnen, dass wir eine halbe Stunde brauchen, bis wir uns verabschieden können. Und die Kinder sagen schon immer so, ich weiß, du hast gerade Tschüss gesagt, dann gehe ich jetzt noch mal eine halbe Stunde spielen. So, weil wir dann auf jeden Fall noch mal, ich wollte dir noch das und das erzählen und oh, warte mal, ich habe ja hier noch das für dich. Und also es ist wirklich schwierig manchmal.
Das heißt, du prokrastinierst sogar Abschiede nach hinten.
Oder total. Was? Alles wird verschoben, verzögert und hinausgezögert. Das ist total verrückt. Da können wir noch mal genauer drauf eingehen.
Da müssen wir auf jeden Fall noch drauf eingehen. Ja, ja, Caro, ich hab keinen Punkt mehr. Also ja, die nächsten Punkte, abgehakt. Die musst du selber bringen.
Ja, aber pass auf, jetzt geht es ja auch mal um dich. Denn ich habe ja jetzt hier schon ziemlich viel geredet. Und ich bin jetzt ganz neugierig, ob überhaupt das, was ich über dich weiß, zutrifft. Und du musst da einige Lücken noch füllen. Denn so viel haben wir auch noch gar nicht darüber geredet, wie du so zu dem gekommen bist, was du jetzt hast, was du machst und der du ja auch bist. Also ich weiß, dass du momentan in Dortmund wohnst oder zumindest in der Nähe von Dortmund.
Ja ziemlich genau in der Nähe. Also fast, also aber fast schon Münsterland.
Ah ja. Und ich weiß, dass du auch zwei Töchter hast. Das ist natürlich auch was uns verbindet. Deine sind schon ein bisschen älter als meine. Aber
ja, 12 und 8, ja. Das sind ein bisschen andere Themen, ne? Du hast da ja noch mit dem Kindergarten zu tun. Bei mir ist es die Schule.
Ja, genau. Schule ist nochmal, meine sind 5 und fast 2, also noch ein bisschen kleiner, aber jede Phase hat ja so seine Herausforderung. Ich habe erfahren, dass du Raumfahrtingenieurswesen oder wie nennt man das, studiert hast?
Ja, genau. Ich habe studiert Luft- und Raumfahrttechnik.
So.
Das ist jetzt aber auch schon fast 20 Jahre her. Luft- und Raumfahrttechnik studiert, aber ich mache tatsächlich ja gar nichts damit. Also ich habe damit heute gar nichts mehr zu tun. Damals zu der Zeit gab es zwei Probleme. Einmal war das gerade der Wechsel vom Diplomstudiengang zum Master. Also ich war so der letzte Diplom-Jahrgang und zu der Zeit hieß es damals, Ja, ihr müsst alle jetzt in Regelstudienzeit fertig werden, weil danach ändert sich die Studienordnung und dann seid ihr durch. Das heißt, sobald ihr nur ein Semester verpeilt, schafft ihr es nicht mehr in der aktuellen Studienordnung und dann müsst ihr wechseln auf dem Masterstudiengang. Und damals wusste auch keiner so wirklich, ob das wirklich so ist. Ja, also keiner wusste irgendwas über diesen Wechsel zum Master. Und das hat uns natürlich als Studenten ziemlich unter Druck gesetzt. Und das war ein Thema, was schwierig war während des Studiums. Das zweite war dann aber, dass dieses Fach Luft- und Raumfahrttechnik, was ich mir ja gesucht habe, weil ich einfach immer Bock auf Raketen hatte, fand ich immer ein spannendes Thema. Weltallraketen war immer mein Thema. Und deswegen lag der Studiengang dann auch relativ nah. Ja, ich hatte dann aber ein Problem, nämlich zum Mitte des Studiums, als es dann losging mit Projekten, die wir leiten oder machen, überhaupt erstmal umsetzen sollten, externe Projekte von teilweise auch Waffenfirmen.
Ach, krass.
Und das war schwierig, weil das konnte ich mit mir nicht vereinbaren, da hatte ich keinen Bock drauf. Also ich wollte Raketen bauen, aber ich wollte keine Waffen bauen oder irgendwie dafür in irgendeiner Form Forschung betreiben. Hatte ich dann aber auch ein bisschen Glück gehabt, weil ich hatte dann einen Prof, der meine Situation verstanden hat und das auch akzeptiert hat, dass das so ist. Und der hat mir dann immer so ein bisschen so andere zivile Projekte zugeschustert. Aber das war schwierig, weil so hatte man auf der einen Seite halt immer Druck. Ja, auf der einen Seite halt diesen Druck, das Studium in der Regelstudienzeit fertig zu bekommen, was schon eine relativ große Herausforderung war. Und auf der anderen Seite dann halt eben den Druck, der damit natürlich auch zusammenhängt, auch Projekte zu finden. Es gibt da halt nicht viel. Ne? Also es ist tatsächlich einfach so, das war damals, also heute ist mir das vollkommen klar, damals wusste ich das nicht, da war ich einfach viel zu naiv. Man muss halt einfach dazu sagen, dass die Raumfahrt und Waffenindustrie natürlich sehr eng zusammenhängt. Ne? Also das eine, also es gibt noch einen Zusammenhang zur Medizin. Also es ist verrückt, wie eng Medizin mit Raumfahrttechnik zusammenhängt.
Erzähl mal.
Ja, also Herzpumpen zum Beispiel. Ne? Das ist diese Pumpe, die Technologie, die genutzt wird, um ein künstliches Herz herzustellen, kommt eigentlich aus der Raumfahrt, weil du hast eine spezielle Herausforderung in der Medizin beim künstlichen Herz. Du willst nämlich das Blut möglichst verwirbelungsarm pumpen. Und ja, die gleiche Herausforderung hast du in der Raketentechnik. Also du willst den Raketentreibstoff auch sehr verwirbelungsarm pumpen.
Ne? Ja.
Und das, ja, das war so ein bisschen, das hat mir ja vorsichtig gesagt den Arsch ein bisschen gerettet, dass es solche Dinge gab, ne? Weil dann konnte ich mich da ein bisschen mehr engagieren und kam so ein bisschen von diesem ganzen
Waffen. Aber das ist ja dann nicht das geblieben, was du dann gemacht hast.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Genau. Also ich hätte es natürlich gerne weitergemacht danach, aber es gibt einfach in dem Bereich nicht viele Dinge, die man tun kann. Ne? Also es gibt Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wo man unterkommen kann, aber das ist natürlich so ein Prestige-Job. Das heißt, jeder, der irgendwie Raumfahrttechnik studiert, der kämpft um diesen Job und es gibt da nicht viele Stellen. Also das ist ziemlich aussichtslos, da irgendwie reinzukommen. Für Astronaut war ich zu groß.
Hätte
ich gerne gemacht, aber da ist man dann einfach, da braucht man kleine Menschen.
Wenn ein bisschen kleiner wär's jetzt unterwegs.
Dann wäre ich unterwegs, wobei, ach da, nein, natürlich nicht. Das ist irgendwie, es sind so wenig Leute, die dieses machen. Und das ist ja auch ein Thema, was heute, es ärgert mich einfach. Ja, ich meine, früher ist einfach so viel Forschungsgeld da reingesteckt worden in Raumfahrt. Also so richtige Pionierarbeit wurde ja geleistet. Und heutzutage beschießt man sich lieber gegenseitig mit Waffen in der Ukraine, anstatt Gelder in solche Pionierarbeit zu stecken, was total schade ist, ja.
Ja, haben sich schon sehr verändert, die Zeiten jetzt.
Ja, genau. Und naja, deswegen ist es nicht das geblieben. Ich bin dann ich hatte noch ein zweites Herzensthema, das war halt immer Softwareentwicklung, das habe ich auch während des Studiums schon gemerkt und blieb halt nur noch übrig, irgendwas in dem Bereich zu machen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich mit einem Freund ja vor 15, 16 Jahren selbstständig gemacht habe und eine Softwarefirma gemacht habe.
Ja, war krass. Du spielst das gerade so runter, aber ich finde, das sind ja zwei enorme Kompetenzen. Ich stelle mir jetzt dein Studium auch relativ komplex vor und da muss man ja auch schon mal was mitbringen. Und dass man dann einfach sagt, ja gut, Mist war es jetzt nicht, aber ach, okay, ich habe ja noch ein anderes Können und einen anderen Interessenbereich. Und das ist ja schon toll. Vor allem, wie ich das jetzt verstehe, ohne Weiterbildung hast du dich dann einfach selbstständig gemacht. Voll cool.
Ja, was heißt ohne Weiterbildung? Also das Studium hat natürlich schon ein bisschen geholfen. Also Software ist da ja auch immer ein Thema, ne? Es ging erstmal um Webseiten, Online-Shops, die wir programmiert haben, Backend-Systeme und so weiter. Das haben wir schon ziemlich blauäugig gemacht, würde ich heute sagen. Letztendlich war das aber auch unser Glück. Das führt mich eben zu einem Thema, mit dem ich lange Zeit gekämpft habe. Das ist nämlich das sogenannte Imposter-Syndrom, also dieses Hochstapler-Syndrom. Ich kenne das auch so aus meinem Freundeskreis. Viele, viele Leute strugglen damit. Also wenn da schon Leute mit strugglen, ja, die das mal gelernt haben. Und ich als jemand, der das nicht mal gelernt hat, also zumindest nicht spezifisch gelernt habe, das, was ich mache, da war natürlich der Struggle oder der Druck, der da auf einen lastet, so ungleich höher. Also da habe ich wirklich lange Zeit mit zu tun gehabt. Aber auch da müssen wir nochmal eine separate Folge drüber machen.
Oh ja, spannendes Thema. Ja.
Allein noch ein Thema für sich, ja.
Und vor allem, das ist halt auch echt so traurig, weil du hast ja da mit deiner kompletten Kompetenz dir den Weg geebnet und bist einfach aus, sage ich jetzt mal, so einer blöden Situation hast du was rausgemacht und ja, auch erfolgreich. Also, so wie ich das mitbekommen habe, hast du dann irgendwann auch eine App entwickelt. Ich weiß nicht genau, in welchem Zeitrahmen das war, die für dich dann so der Einstieg war in die App-Welt, wo du dann ja auch mit erfolgreich warst.
Ja, ich würde nicht sagen, dass das so aus so einer blöden Situation oder sowas, sondern es war schon einfach die Faulheit oder auch die Unlust, sich irgendwo anstellen zu lassen. Also wir waren, also da ist damals mal mit meinem besten Freund zusammen, wir haben es ja selbstständig gemacht und wir haben das so wirklich so total pragmatisch, ja, so wie man es heute wahrscheinlich gar nicht mehr tun würde als 40-Jähriger mit zwei Kindern. Wir haben es beide so nach Studium, Ausbildung so einfach wieder getroffen, saßen zusammen beim Bier im Sauerland an einem See und haben uns gesagt, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also was machen wir?
Komm, lass mal selbstständig machen.
Genau, also ja, keinen Bock, uns anstellen zu lassen. Komm, wir machen selber. Von heute auf morgen das Unternehmen gegründet. Wir haben uns eine Wohnung gesucht, haben die in Dortmund gefunden, haben da als WG zusammengelegt. Also war halt auch alles irgendwie eine wilde Zeit. Und ja, aber auch tatsächlich heute wahrscheinlich gar nicht mehr machbar. Aber das ist auch wieder wahrscheinlich nur eine Kopfsache. Also auch das wieder schon ein Thema irgendwie für sich. Ja.
Ich meine, das Ziel ist ja, dass wir uns irgendwie ernähren können, über Wasser halten können finanziell und dass wir irgendwie unseren Weg finden in ein sich selbst tragendes Leben. Insofern ist das doch wirklich erfolgreich gelaufen und du hast den Mut erwiesen und ich denke mir immer so, okay, vielleicht ist für manche der Antrieb, ich habe keinen Bock angestellt zu sein. Bei mir war es auch diese Erfahrung, die ich gemacht habe. Für mich ist das eine enorm emotionale Belastung, wenn mich jemand von oben herab irgendwie so niedermacht. Das hat ja einen ganz individuellen Beigeschmack, aber es ist, finde ich, ein Schritt in die richtige Richtung, weil man dadurch irgendwie sich selbst ernähren kann.
Ja, absolut. Also wir haben uns ja tatsächlich gefunden, weil wir eben festgestellt haben, dass wir mit relativ ähnlichen Dingen strugglen. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg. Vielleicht kannst du da gerne nochmal reinspringen, wenn du was ganz anderes siehst. Wir haben ja auch diesen Podcast jetzt einfach gestartet, um einmal A, darüber zu sprechen und zu schauen, wie wir beide uns irgendwie auf so eine Journey oder auf irgendwie so einen Weg machen können, so diese Probleme, die wir mit unseren Projekten, sei es das private oder berufliche, wie wir die lösen können. Und wir wollen vor allen Dingen aber auch den Leuten Mut machen, einfach mal Dinge zu starten und sich nicht zu sehr mit den Gedanken zu beschäftigen, könnte das klappen, könnte das nicht klappen?
Ja, es ist witzig, weil wir ja wirklich durch unsere Kennenlerngespräche, sage ich jetzt mal, festgestellt haben, wie gut es auch tut, mit Gleichgesinnten darüber zu reden. Und was einen überhaupt teilweise so ausbremst, wie man sich selbst oft runtermacht durch negative Glaubenssätze, durch Erfahrungen, die man gemacht hat und nicht mehr irgendwie sich traut, diese zu überschreiben, zu sagen, hey, okay, ich habe eine blöde Erfahrung gemacht, aber trotzdem mache ich weiter und ich gehe jetzt meinen Weg und lass mich nicht ausbremsen. Und ich verstehe uns so ein bisschen als so eine Audio-Selbsthilfegruppe, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen pushen und sagen, hey, komm, ja, ich habe keinen Bock mehr auf dieses miese Gefühl, das ich jetzt so mit mir rumschleppe. Warum habe ich jetzt schon wieder nicht meine Hütte gebaut im Garten? Warum habe ich nicht geschafft, mein Skizzenbuch weiter fortzuführen? Warum habe ich nicht geschafft, im beruflichen mal loszulassen und zu sagen, hey, das war gut. Es gibt so viele Bereiche, wo wir uns einfach durch so eine negative Betrachtungsweise das Leben schwer machen. Und irgendwie in meinem Bekanntenkreis gibt es so viele Menschen und Freundeskreis, die ganz tolle, kreative, leistungsstarke Menschen sind und die kommen oft an den Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr. Und ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Und du guckst auf deren Leben und denkst, boah, krass, du hast so viel geleistet. Wo ist denn dein Stolz auf dich? Wo ist dieses Erfolgserlebnis? Klopf dir auf die Schulter und sag, Mann, ich bin einfach gut in dem, was ich gemacht habe. Was ich aber nicht gemacht habe, ist vielleicht Signale zu sehen, Körpersignale, emotionale Signale zu sehen. Hey, gerade verrenne ich mich. Und dann werden wir, glaube ich, nicht gesund erfolgreich sein. Ich glaube, das Ziel unserer Generation sollte sein, dass wir lernen, uns auch eine Balance zu schaffen, zu sagen, hey, durch ein Mindsetting kann ich mir selber mehr Entlastung schaffen.
Ja, ich glaube, das geht auch so ein bisschen einher damit, weil wir heute mehr Einzelkämpfer geworden sind. Ja, also früher oder grundsätzlich, wenn du beruflich in einem Büro sitzt und du hast Mitstreiter direkt um dich rum, ist es natürlich viel, viel einfacher, sich mitziehen zu lassen und ein Projekt gemeinsam irgendwie voranzubringen. Aber gerade bei eigenen Projekten, und da ist es ja vollkommen egal, ob das jetzt was Berufliches ist oder ob das jetzt irgendwas, was man privat in seinem Garten, wenn man ein Gemüsebeet anlegen möchte oder sowas, da ist es ja einfach so, dass man da als Einzelkämpfer natürlich dann eben nicht so diesen Zug der Masse hat, ja, und man und der Leute um einen rum. Und ja, so würde ich unseren Podcast verstehen. Ich meine, man spricht ja heutzutage auch von diesen Commitment-Gruppen. Ja, du hast eben schön gesagt oder schön von der Selbsthilfegruppe gesprochen. Das ist im Grunde, unterschreibe ich sofort, finde ich super, dass wir hier unsere digitale Selbsthilfegruppe gründen. Im Grunde ist es eine Commitment-Gruppe, dass wir uns gegenseitig erzählt haben, was wir tun und was wir vorhaben und was uns so umtreibt und uns auch so bisschen festgenagelt haben. Also wir haben uns immer erzählt, was möchte ich denn eigentlich jetzt so als nächstes schaffen? Was ist der nächste Schritt? Und das ist, glaube ich, das, was wir auch mit diesem Podcast erreichen wollen, nämlich einmal uns gegenseitig so ein bisschen zu committen, aber auch unsere Hörer so ein bisschen zu ermutigen, ambitionierte Projekte anzugehen und sich ja immer wieder kleine Schritte zu überlegen, die man einfach abgehen kann und dann kommt man damit zum Erfolg.
Ja, total. Und das Ziel davon soll nicht sein, sich neuen Druck aufzubauen und zu sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich mich festgelegt, bis nächste Woche soll ich das und das schaffen, sondern eher in der Gruppe sich dann auch vielleicht ein bisschen Entlastung zu schaffen und zu sagen, hey, schau mal, krass, du hast es geschafft. Und okay, vielleicht hast du diese Woche nur den Teil erreicht, aber cool, du warst dran und ohne unsere Absprache hättest du vielleicht ganz krass alles von dir weggeschoben.
Ja, absolut, absolut. Also das sehe ich genauso und das ist auch vollkommen egal, ob du das Ziel komplett erreichst oder gar nicht. Also ich bin großer Freund davon, sich einfach ambitionierte Ziele zu setzen. Wenn du hinterher nur die Hälfte davon erreicht hast, hast du auf jeden Fall viel, viel mehr erreicht, als wenn du gar nichts gemacht hast.
Bevor man sich manchmal schon so ausbremst oder Dinge einfach gar nicht angeht, weil man denkt, ach ja, schaffe ich eh nicht, dass man dann einfach ins Tun kommt.
Ja, genau. Und letztendlich, so banal das immer klingt, aber das ist ja dann auch schon wieder eine Erfahrung mehr, die man gemacht hat, die einen auf jeden Fall irgendwo immer wieder weiterbringt. Für mich ist eine Commitment-Gruppe wie der Sportpartner, der einfach morgens vor der Tür steht und einen zum Laufen abholt oder zum Schwimmen oder zum was auch immer. Was man wahrscheinlich nicht tun würde, wenn derjenige da nicht stünde. Also lass uns doch dann jetzt mal über unsere Projekte sprechen. Also wir beide haben uns ja vorgenommen, dass wir hier in unserem Podcast uns so ein bisschen committen wollen aufeinander. Und wir wollen euch da draußen auch animieren, euch selber gegenseitig zu committen. Wir haben beide ein Projekt mitgebracht. Und vielleicht erzählst du mal von deinem Projekt.
Soll ich starten, ja? Okay. Also ich habe ja schon mal so ein bisschen erzählt von meinen illustrativen, negativen Glaubenssätzen, dass ich mich da irgendwie selber noch nicht so wirklich traue, mich als Illustratorin zu sehen. Und ich habe mich jahrelang immer so ein bisschen gescheut davor, ein großes Projekt anzufangen, weil ich sage dann so, nee, das schaffst du eh nicht, das können nur richtige Illustratoren. Und da habe ich dann für mich beschlossen, jetzt bin ich über 40, jetzt möchte ich mit diesen blöden Glaubenssätzen aufhören, jetzt möchte ich endlich mal anfangen, auch mal selbstbewusst sein zu dürfen und zu sagen, hey, versuch's einfach und das bringt dich weiter. Du schaffst das, dass du ein Buch illustrierst, ein Kinderbuch. Vor ein paar Wochen hatte ich plötzlich die zündende Idee. Ich habe schon lange mal überlegt, was für mich ein Thema wäre. Und meine große Tochter hat mich dazu inspiriert, dass ich gerne ein Kinderbuch über Liebe schreiben möchte. Klingt jetzt erstmal so, ja, okay, da gibt es bestimmt schon Zehntausende. Ich werde peu à peu immer ein bisschen was davon droppen. Das jetzt erstmal so als kleiner Teaser. Es ist auf jeden Fall ein Buch, was sehr persönlich ist. Und jetzt bin ich gerade an dem Punkt, dass ich den richtigen illustrativen Stil finden möchte und dass ich diese Angst des Scheiterns und des Nicht-Gut-Genug-Seins überwinde.
Ich bin ja als Außenstehender da überhaupt nicht im Thema, wie sowas funktioniert. Wenn du davon sprichst, ein Kinderbuch herzustellen, dann meinst du den kompletten Prozess. Das heißt, du illustrierst, du schreibst und du produzierst.
Ja, bei der Produktion, da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das dann letztendlich finalisiere, weil im optimalen Fall würde ich natürlich einen Verlag finden, der mich dann groß rausbringt. Und aber jetzt so mein momentaner Stand ist, dass ich es eventuell auch über Self-Publishing erstmal versuche. Ja, mal sehen, da muss ich mich noch ein bisschen mehr einfinden. Aber die erste Hürde ist, dass ich mich selbst weiter motiviert kriege, dran zu bleiben. Und ich hatte halt diese Idee, die habe ich jetzt in meinem Kopf. Und ich möchte gerne ein paar Bilder dazu als innere Motivation schaffen. Und dann würde ich den Textteil angehen. Und das Layout dann, das ist ja das Praktische, dass ich auch Grafikdesignerin bin und dass ich das so aus einer Hand machen kann. Und ich würde mich dann bei der Frankfurter Buchmesse vorstellig machen mit dem Buch oder halt an Verlage wenden.
Okay, wie lange dauert das, so ein Buch herzustellen?
Ja, also das ist natürlich total individuell. Ich habe jetzt schon mich auch sehr damit auseinandergesetzt, wie das andere machen mit ihren freien Projekten, gerade wenn du natürlich auch Geld verdienen musst und Kinder hast und so weiter und so fort. Ich habe schon Leute gehört, die haben 10 Jahre an ihrem Buch geschrieben, weil sie halt dann doch immer wieder überarbeiten. Und also das hat mir ein bisschen den Druck genommen, dass ich jetzt dieses Jahr fertig werden muss damit. Aber natürlich soll es jetzt auch keine Schrankleiche werden. Also ich möchte schon damit fertig werden, bevor meine Kinder volljährig sind. Die sollen da schon noch auch Spaß dran haben.
Ja, vielleicht, ja, sonst können sie es ja ihren Enkeln vorlesen.
Mal sehen.
Ihren Kindern vorlesen, deinen Enkeln. So, genau.
Ja, so nämlich. Ja, aber jetzt haben wir ja uns und dafür muss ich dich ja ausnutzen, dass dieses Buch noch irgendwie so in diesem Jahrzehnt realisiert wird.
An welchem Punkt arbeitest du denn gerade konkret? Gibt es da irgendwas, wo du feststeckst? Was sind so die Themen, mit denen du dich da gerade beschäftigst?
Ich habe ein Bild schon fertiggestellt, in Anführungszeichen, weil da kann man immer noch dran werkeln. Momentan ist so mein Ziel, dass ich meine illustrativen Skills ein bisschen pimpe, indem ich halt auch mir Workshops gerade angucke und ein paar Tutorials zum Thema digitales Kolorieren. Und ich habe mir jetzt einen neuen Apple Pen gekauft für mein iPad. Normalerweise zeichne ich nämlich lieber mit einem Bleistift auf dem Papier und scanne das dann ein. Aber ich glaube, für ein wirklich sauberes Ergebnis würde es halt digital auch besser funktionieren. Und das habe ich mir immer verboten bisher, weil ich immer dachte, wenn du für dich illustrierst, für dein freies Projekt, dann musst du das auch mit deiner eigenen Hand auf ein Stück Papier ganz altmodisch machen. Und das ist ja irgendwie Quatsch. Ja.
Ach,
ja, ganz komisch. Das ist so ein, auch wieder so ein Glaubenssatz von mir, wo ich immer dachte, nee, am Computer ist ja gefaked. Also so.
Das ist so ein nostalgisches Ding dann.
Ja, einfach, auch. Ne? Oder warum? So ein bisschen. Du kannst ja, wenn du am Computer zeichnest, kannst du ja immer Apfel Z machen. Und das ist für mich halt schon gefaked und das ist total dämlich. Also,
aber dadurch ist ja, das ist ja verrückt, weil dadurch ist ja, gerade wenn man ja sowieso zum Perfektionismus neigt, macht man es ja noch schwieriger. Also man könnte ja super, also man kann ja seinen Perfektionismus digital viel besser aufleben, weil wie du das schon sagst, du kannst ja jederzeit Apfel Z machen und dann hast du es wieder rückgängig gemacht. Ja. Also hey, das perfekte Ergebnis ist einfach nur 3 Apfel-Zs entfernt und dann macht man da irgendwas noch dran und dann ist gut. Aber dann willst du das lieber malen, Geil. Also, boah, Schwierigkeitsgrad.
Ja.
Schon hoch.
Masochismus. Ich bin auf jeden Fall ein sehr selbstverletzender Mensch. Ich.
Auf jeden Fall.
Ich mache mir sehr gerne schwer.
Ja, krass.
Ja, das kommt so aus diesem Glaubenssatz, dass ein echter Künstler ja keine Fehler macht. Also, dass der ein Blatt Papier nimmt und zack, 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 ist das perfekte Ergebnis.
Was ja total verrückt ist. Weil du vergleichst, mit wem vergleichst du dich denn dann? Also, du kannst dich ja nicht mit
Michelangelo.
Ja, zum Beispiel. Und also, du vergleichst dich ja immer mit irgendjemandem, der irgendwas schon 1000 Mal gemacht hat.
Ja,
so, anstatt einfach mit dir selbst. Ne? Und, aber nochmal ganz kurz zurück zu deinem Buchprojekt. Wo steckst du denn da gerade fest?
Ich suche gerade die Möglichkeit, meinen Perfektionismus runterzuschrauben und einen Stil zu finden, der für mich realisierbar ist, mit dem ich sozusagen bis ans Ende des Projekts gehen kann. Weil wenn ich zufrieden bin, dann weiß ich, werde ich auch weitermachen.
Das heißt, ganz konkret, wie muss ich mir das vorstellen? Also du sitzt jetzt da und du zeichnest einfach. Also du versuchst herauszufinden, wie du dieses Projekt zeichnerisch bewerkstelligen kannst. Was, Caro, wirst du bis nächste Woche gemacht haben?
Ja, pass auf. Also jetzt kommt noch das kleine Einschränker. Ich hoffe, meine Kinder bleiben einfach jetzt mal gesund. Weil dann kann ich es wirklich schaffen, bis nächste Woche das zweite Bild, was ich wirklich die Bleistiftzeichnung dazu fertig schaffe. Das wäre mein Ziel. Dann habe ich nämlich wirklich viel geschafft, weil ich dann zwei Bilder hätte. Und zwei Bilder ergeben schon eine Richtung.
Okay, mega gut. Also da würde man dann den Stil erkennen und den man dann durchziehen könnte. So
genau, ja.
Sagen, ne? Okay.
So ist das.
Ja, cool.
Ja, aber Nico, pass auf. Ne? Hier geht es ja vor allem auch um ein gegenseitiges Commitment. Wie sieht das denn bei dir aus? Was hast du für ein Projekt, was du mitgebracht hast? Und was möchtest du erreichen? Erzähl erst mal vom Projekt.
Mein Projekt, was ich mitgebracht habe, ist, ich muss einen Sattelschrank bauen. Ich möchte einen Sattelschrank bauen für meine Partnerin, deine beste Freundin, die uns letztendlich ja auch zusammengebracht hat. Und ich werfe dieses Projekt rein, weil ich genau weiß, dass ich es nicht tun würde, wenn ich es nicht hier reinwerfe. Sie hat mir letzte Woche ganz ambitioniert davon erzählt, dass sie jetzt für ihr Pferd einen Sattelschrank braucht, wo ein Sattel reinkommt, wo Trensen und dieses ganze Zeug, was man für so ein Tier irgendwie braucht, das musste alles irgendwie untergebracht werden. Und als wir darüber telefoniert hatten, war das schon, also wir haben uns da so ein bisschen hochgeschaukelt gegenseitig. Wir sind beide ziemlich manisch gewesen und haben gefeiert, was alles möglich wäre, wenn man es nur täte. Und ja, das hat mich tatsächlich auch dann noch den ganzen Abend begleitet und ich habe riesige Pläne gemacht und hatte Ideen, wie man das umsetzt. Und am nächsten Tag habe ich mir dann schon direkt überlegt, wie ich drum rumkomme. Habe dann auch schon geguckt, wo ich so ein Ding kaufen kann und sowas. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, das jetzt einfach mal hier als Projekt reinzubringen.
Ja, mega. Finde ich super.
Heißt, ich muss einen Sattelschrank bauen. Und ich habe tatsächlich auch eine Deadline. Bis Ende Juni muss er fertig werden. Jetzt muss ich aber tatsächlich, witzigerweise, ich stecke genau an der gleichen Stelle wie du gerade. Also ich mache gerade Zeichnungen. Ein bisschen hemdsärmlicher, als du das wahrscheinlich tust. Und überlege mir, was könnten da alles für geile Features rein? Also es soll natürlich, ne? Jetzt
kommt die Raketenwissenschaft hier, oder
ja,
was?
Ja, natürlich. Wenn, das ist halt einfach, bei Projekten ist es halt einfach so, wenn man selber macht, dann muss es geiler werden, als wenn man es kauft. Von daher, dein Perfektionismus, der plagt mich genauso.
Wäre der nächste Schritt jetzt, Material schon zu kaufen, oder brauchst du noch einen Schritt vorher irgendwas?
Ja, wahrscheinlich wäre das der nächste Schritt, aber mein Kopf sagt, mach noch mal ein paar andere Schritte vorher. Also da prokrastiniere ich wahrscheinlich im Zeichnen.
Mega interessant, weil du ja auch genau das, ne, was du auch bei mir ertappt hast, dieser Perfektionismus, der dich jetzt voll ausbremst. Ne? Weil eigentlich würde ein Sattelschrank wahrscheinlich auch ohne Düsenantrieb funktionieren. aber du möchtest natürlich da die Features dabei haben. Und wenn du einen Schritt zurückgehst und vielleicht die Idee umsetzt, dann hättest du Ende Juni deinen Schrank wahrscheinlich.
Ja, jetzt gerade habe ich die Idee, dass man so einen Knopf reinbaut und dann wird über so eine Nebelmaschine roter Nebel erzeugt. Nein, Quatsch.
Oder die könnt ja auch mit dir sprechen, so, hallo, ein toller Tag zum Ausreiten.
Guter Plan, oh. Ja, so motivierende Sprüche oder so, das wäre super. Das gibt es noch nicht.
Dann musst du es aber auch groß rausbringen und ich mache die Werbung dafür, okay?
Geil, das ist ein Deal.
Ja, guck mal, haben wir schon direkt wieder ein Gemeinschaftsprojekt.
Tolles neues Projekt, Caro. Also pass auf, wir haben einen Podcast, den wir machen. Wir haben einen Sattelschrank mit Raketenantrieb und Motivationssprüchen.
Wofür und Nebelmaschine.
Wofür du dann die Werbung machst. Geil. Also müssen jetzt natürlich aufpassen, dass wir nicht aus jeder Folge mit einem neuen Projekt rausgehen, weil das wird dann schon, also dann müssen wir Leute
einsteigen. Na gut, ich lasse dir das Projekt. Also realistisches Ziel bis nächste Woche, das brauchen wir.
Realistisches Ziel bis nächste Woche ist, dass ich fertig gezeichnet habe. Also dass ich einmal eine 3D-Zeichnung davon habe und weiß, was brauche ich für Teile, in welchen Maßen brauche ich die überhaupt und genau, sodass ich dann losgehen kann, um die Sachen alle zu besorgen. Genau,
das wäre cool. Das ist super spannend, da müssen wir uns auch nochmal drüber unterhalten, weil ich nämlich auch super gerne handwerklich unterwegs bin und da bin ich halt überhaupt kein Perfektionist. Das ist total witzig. Da kann ich loslassen, weil das ist dein Fachbereich. Du hast halt diesen technischen Background, deswegen ist das jetzt für dich was du richtig, richtig gut machen willst.
Ja, aber das ist ja wie mit deinen Zeichnungen, ne? Das ist ja auch dein Background, da willst du richtig gut sein. Das ist bei mir genauso. Also wenn ich den nicht kaufe, den Schrank, sondern ich baue den selbst, dann muss der natürlich besser sein als ein gekaufter.
Verständlich. Also, und richtig spannend, weil wir uns da echt ähneln.
Und ich sehe schon, also Perfektionismus, Prokrastination, das sind ja so unsere...
Imposter-Syndrom,
definitiv auch. Aber das sind alles so unsere Themen, mit denen wir jetzt ja quasi einsteigen. Aber es gibt viel, viel mehr. Oh, also da hängt noch so viel dran. Wir beide haben einen Burnout hinter uns. Ja. Wissen, wie hart das ist und wie krass man daran verzweifeln kann. Also allein das ist auch nochmal ein Thema für eine komplett eigene Folge, wahrscheinlich sogar für mehrere Folgen.
Ja, auch generell finde ich super spannend das Thema, was ist überhaupt Leistung? Wann erreichen wir einen Punkt, wo wir auch mal zufrieden sind? Und woher kommt es überhaupt? Das können wir auch mal durchleuchten. Und vielleicht haben unsere Hörer da auch Gedanken zu. Woher kommt dieser Leistungswahn unserer Generation und vielleicht auch unserer Nation? Also
und auch grundsätzlich das Thema, witzig, dass du von Leistungswahn sprichst. Ja, das ist ja schon eine negative Konnotation. Also liegt ja wahrscheinlich so dieses Gefühl hinter, man muss sich auspowern und alles geben und ist hinterher auf jeden Fall dann in einem Burnout drin. Aber ich finde, Leistung kann ja auch was ganz anderes sein. Also Leistung kann ja auch gut tun und dir ein gutes Gefühl geben. Und das ist ein Thema, was ich unglaublich wichtig finde. Also wie können wir uns irgendwie dazu bringen, dass Leistung wieder Spaß macht, Entspannung bringt und einem gut tut.
Eine gesunde Leistung mit einer Leichtigkeit, die uns gut tut. So das, was wir uns auch für unsere Kinder wünschen, dass sie mit einem guten Gefühl etwas beenden und sagen, es hat Spaß gemacht und es ist auch noch was Schönes dabei rumgekommen. Ja, das bringt mich weiter. Lasst uns darüber reden und lasst uns da Lösungen finden.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, also wir haben da die ähnlichen Themen und wir haben da genug zu erzählen. Und ich freue mich einfach auf die nächsten Folgen.
Und was uns beiden auch wichtig ist, glaube ich, noch abschließend, dass wir auf keinen Fall hier irgendeine Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Und ich glaube, dass wir eher mit euch das durchleuchten möchten, was so viele von uns irgendwie fühlen. Und da vielleicht gemeinsam auf Antworten, Ideen, Instrumente stoßen können und sagen können, hey, das hilft uns irgendwie durch Kleinigkeiten zu einem großen, perfekt und perfekten Ziel.
Ja, genau. Und vor allen Dingen auch, dass es wichtig ist, dass wir, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wir sind keine Gurus in dem Bereich und wir sind schon lange selbstständig und arbeiten in unseren Bereichen und haben immer noch mit diesen Problemen auch zu kämpfen. Also das ist einfach etwas, wir sind Suchende letztendlich, die versuchen, entspannter voranzukommen.
Total. Genau. Schönes Schlusswort. Ja, jetzt sind wir zum Ende gekommen von unserer ersten Folge von unserem Podcast. Und ich freue mich schon auf nächste Woche. Und wir nehmen alles mit, was wir heute besprochen haben, gehen in eine neue produktive Woche, entspannen uns zwischendurch. Und damit haben wir doch schon viel geschafft. Und dann würde ich einfach sagen, tschüss, Nico.
Ja, tschüss, Caro. Hast du schön gesagt. Ich nehme die Commitments mit. Ich werde dich nächste Woche drauf festnageln.
Sehr gerne. Deine Punkte. Sonst gibt es Ärger.
Dann, sonst gibt es Ärger. Und ansonsten
no pressure.
Freue ich mich auch sehr auf die nächste Folge.
Ich hoffe, du hast eine schöne Woche und bleib gesund. Das ist immer das oberste Ziel.
Caro.
Mach's gut.
Mach's gut. Hab eine schöne Woche. Bis dann.
Du auch. Tschüss.
Ciao.